Du hast die Ernährung umgestellt, du meidest Triggerlebensmittel, vielleicht nimmst du sogar Magnesium oder andere Nahrungsergänzungsmittel. Und trotzdem, sobald eine stressige Phase kommt, sind die Symptome wieder da. Räusperzwank, dieses enge Gefühl im Hals, Heiserkeit. Als wäre all deine Arbeit von den letzten Monaten in einer Woche zunichte gemacht worden. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist diese Episode genau für dich. Heute geht es um etwas, das in der klassischen Refluxbehandlung so gut wie nie besprochen wird: die Rolle von Neurotransmittern, also von biochemischen Botenstoffen in deinem Nervensystem bei stillem Reflux. Und im Mittelpunkt steht dabei ein ganz bestimmter Stoff, GABA. GABA ist der wichtigste beruhigende Neurotransmitter in deinem Nervensystem. Und die Forschung der letzten Jahre zeigt immer klarer, dass GABA direkt an der Entstehung und Aufrechterhaltung von Refluxbeschwerden beteiligt ist. Auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Wir werden uns heute also anschauen, was GABA überhaupt ist und wie es wirkt, warum es direkten Einfluss auf deine Schließmuskelfunktion hat, wie Stress, GABA und Reflux einen Teufelskreis bilden, welche anderen Neurotransmitter ebenfalls mitspielen, nämlich Serotonin, Glutamat, die Substanz P und Noradrenalin, und was du konkret tun kannst, um dieses System zu unterstützen. Es wird heute etwas neurobiologischer als sonst, aber keine Sorge, ich erkläre alles Schritt für Schritt. Und am Ende wirst du deinen stillen Reflux auf eine Weise verstehen, die dir wahrscheinlich vorher gefehlt hat. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Was ist GABA und warum ist es so wichtig? GABA steht für Gamma-Aminobuttersäure. Das klingt sperrig, aber das Prinzip dahinter ist eigentlich ganz einfach. Dein Nervensystem hat zwei grundlegende Zustände: aktiviert und beruhigt. Aktivierende Botenstoffe wie Glutamat oder Noradrenalin sorgen dafür, dass Nervenzellen feuern, Signale weitergeleitet werden, dein Körper in Alarmbereitschaft geht. GABA macht genau das Gegenteil. Es ist der Bremser, der Dämpfer, der Beruhiger. Es hemmt die Aktivität von Nervenzellen und sorgt dafür, dass dein Nervensystem nicht dauerhaft auf Hochtouren läuft. Ich mag dafür immer das Bild eines Orchesters. Stell dir vor, alle Instrumente spielen gleichzeitig so laut sie können. Das ist dein Nervensystem ohne ausreichend GABA. Glutamat sind dabei die Trompeten, die alles anheizen. Noradrenalin ist der Dirigent, der das Tempo immer weiter erhöht. GABA ist der Dämpfer, der dafür sorgt, dass das Ganze zu echter Musik wird und nicht zu Lärm. Ohne ausreichend GABA läuft dein Nervensystem buchstäblich auf Daueralarm. Jetzt könnte man meinen: Na und, was hat das mit meinem Rachen und meinem Schließmuskel zu tun? Sehr viel. Denn GABA-Rezeptoren finden sich nicht nur im Gehirn. Du findest sie im Hirnstamm, der automatische Körperreflexe steuert. Du findest sie im enterischen Nervensystem. Das ist das sogenannte Darmgehirn, ein eigenständiges Nervensystem in deinem Verdauungstrakt mit hunderten Millionen Nervenzellen. Und du findest sie im Immunsystem, wo GABA Entzündungsreaktionen dämpft. Diese breite Verteilung ist der Schlüssel zum Verständnis von allem, was heute folgt. GABA und deine Schließmuskelfunktion. Kommen wir zu dem Punkt, der für mich die wichtigste Erkenntnis in der GABA-Refluxforschung ist. Du weißt vielleicht, dass der untere Ösophagus-Sphinkter, also der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen, nicht einfach dauerhaft zu ist. Er öffnet sich spontan, ohne dass du schluckst. Das nennt sich transiente untere Ösophagus-Sphinkter-Relaxation, kurz TLESR. Diese Öffnungen passieren bei jedem Menschen, auch bei vollkommen Gesunden. Der Unterschied bei Menschen mit Reflux und besonders mit stillem Reflux liegt darin, dass diese Öffnungen häufiger stattfinden, länger andauern und öfter tatsächlich zu einem Rückfluss von Mageninhalt führen. Und jetzt kommt GABA ins Spiel, im Hirnstamm, genauer gesagt im sogenannten Nucleus Tractus Solitarii befinden sich GABA-B-Rezeptoren, die genau diese Öffnungen regulieren. Wenn GABA diese Rezeptoren aktiviert, werden die Spontanöffnungen des Schließmuskels gehemmt. Das ist nicht nur Theorie. Das Medikament Baclofen ist ein sogenannter GABA-B-Agonist. Es dockt an die GABA-B-Rezeptoren an und imitiert die Wirkung von GABA. Und in Studien hat Baclofen die Rate dieser Spontanöffnungen um bis zu 60% reduziert. Gleichzeitig wurden Refluxepisoden um über 60% vermindert, und zwar nicht nur saurer Reflux, sondern auch nicht saurer Reflux. Das ist für Betroffene von stillem Reflux besonders relevant, weil bei LPR oft auch nicht saurer Rückfluss eine Rolle spielt. Die logische Schlussfolgerung daraus: Mehr GABA-Aktivität bedeutet weniger spontane Schließmuskelöffnung und damit weniger Reflux. Das ist der direkte mechanistische Zusammenhang zwischen GABA und deinen Beschwerden. Keine Spekulation, sondern gut untersuchte Physiologie. GABA und viszerale Hypersensitivität. Neben der Schließmuskelkontrolle gibt es noch einen zweiten, genauso wichtigen Zusammenhang. Und den kennen viele Betroffene von stillem Reflux aus eigener, manchmal frustrierender Erfahrung. Viszerale Hypersensitivität. Das bedeutet, die Nerven in deinem Verdauungstrakt sind überempfindlich geworden. Sie melden dem Gehirn Schmerz oder Beschwerden, obwohl eigentlich kaum etwas passiert. Du kennst das vielleicht. Ein Schluck Wasser und sofort spürst du Druck oder dieses vertraute Brennen im Hals, obwohl objektiv betrachtet nichts Schlimmes passiert ist. Das ist keine Einbildung, das ist Neurobiologie. Und GABA ist auch hier direkt beteiligt. GABA-Rezeptoren sitzen auf den sensorischen Nervenendigungen in der Darmwand und in der Speiseröhre. Wenn GABA diese Rezeptoren aktiviert, dämpft es die Erregbarkeit dieser Nerven. Sie senden weniger Schmerzsignale ans Gehirn, selbst wenn ein Reiz vorhanden ist. GABA wirkt also wie ein Lautstärkeregler für deine Schmerzwahrnehmung. Und wenn dieser Regler auf Maximum steht, reagierst du auf alles, auf Nahrungsmittel, auf kleine Rückflüsse, auf Temperaturschwankungen. Studien bei IBS-Patienten und die Darm-Hirn-Achse funktioniert bei IBS und LPR sehr ähnlich zeigen, niedrige GABA-Spiegel im Gehirn korrelieren direkt mit stärkeren viszeralen Schmerzen. Und Substanzen, die das GABAR-System unterstützen, lindern nachweislich diese Überempfindlichkeit. Die anderen Mitspieler: Serotonin, Glutamat, die Substanz P und Noradrenalin. Jetzt erweitern wir das Bild ein bisschen. GABA ist nicht allein. Es wirkt immer im Zusammenspiel mit anderen Neurotransmittern und bei LPR spielen vier davon eine besonders bedeutsame Rolle. Serotonin kennst du vielleicht als Glücksbotenstoff. Das stimmt, aber das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte. Denn etwa 90-95% des gesamten Serotonins in deinem Körper befindet sich nicht im Gehirn, sondern im Darm. Dort wird es von spezialisierten Zellen in der Darmschleimhaut produziert und reguliert ganz maßgeblich die Darmbewegung, also die Peristaltik und die Magenentleerung. Für stillen Reflux ist das relevant, weil eine verzögerte Magenentleerung den Druck im Magen erhöht und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Mageninhalt zurückfließt. Ein gestörtes Serotoninsystem im Darm kann also direkt zu mehr Reflux führen, ganz unabhängig von der Säuremenge. Und es gibt noch eine zweite Verbindung. Serotonin und GABA interagieren direkt. Ein gut funktionierendes Serotoninsystem unterstützt die GABAR-Signalübertragung und umgekehrt. Stress stört beide Systeme gleichzeitig. Das ist kein Zufall. Das Nervensystem ist kein Sammelsurium isolierter Botenstoffe, sondern ein eng verwobenes Netzwerk. Glutamat ist der direkte Gegenspieler von GABA. Während GABA bremst, gibt Glutamat Gas. Es ist der aktivierendste Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Das Problem entsteht, wenn das Gleichgewicht kippt. Wenn zu wenig GABA und zu viel Glutamat vorhanden sind, dann ist dein Nervensystem dauerhaft im Übererregungszustand. Die Folge: niedrigere Schmerzschwellen, erhöhte Reizbarkeit des Verdauungstrakts, verstärkte Symptomwahrnehmung. Besonders interessant, Glutamat spielt auch eine direkte Rolle bei der Aktivierung von Schmerzrezeptoren in der Speiseröhre. Wenn das GABA-Glutamat-Gleichgewicht gestört ist, werden Reize in der Speiseröhre stärker als schmerzhaft registriert. Das erklärt, warum manche Menschen mit LPR auf so gut wie alles reagieren. Nicht, weil so viel Schädliches passiert, sondern weil das Nervensystem in einem Ungleichgewicht ist. Übrigens, und das überrascht viele, ist das der gleiche Stoff, der dir als Geschmacksverstärker begegnet. Mononatriumglutamat, bekannt als MSG oder E621, ist einfach die Salzform von Glutamat. Der Umami-Geschmack in Sojasauce, Parmesan oder Fertigsuppen, das ist Glutamat. Und das ist kein Zufall, denn Glutamat aktiviert spezifische Rezeptoren auf der Zunge, dieselben Rezeptortypen, die es auch im Nervensystem gibt. Ob konzentriertes MSG aus verarbeiteten Lebensmitteln bei empfindlichen Betroffenen von stillem Reflux über Glutamatrezeptoren in der Speiseröhre zu verstärkter Reizwahrnehmung beiträgt, ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Aber die Frage ist nicht abwegig und es ist ein weiterer guter Grund, stark verarbeitete Lebensmittel mit viel zugesetztem MSG zu meiden. Die Substanz P ist ein Neuropeptid, Also kein klassischer Neurotransmitter, aber ein eng verwandter Botenstoff. Es ist einer der wichtigsten Schmerzverstärker in deinem Körper. Substanz P wird bei Reizung oder Gewebeschäden ausgeschüttet und sorgt dafür, dass Schmerzsignale verstärkt werden. Bei LPR-Betroffenen wurde erhöhte Substanz P-Aktivität in der Speiseröhre nachgewiesen, was direkt zur viszeralen Hypersensitivität beiträgt. Und auch hier gibt es eine direkte Verbindung zu GABA. GABA dämpft die Ausschüttung von Substanz P. Wenn also dein GABA-Spiegel niedrig ist, kann Substanz P ungebremst wirken. Die Lautstärke deiner Schmerzwahrnehmung bleibt auf Maximum. Man könnte es so formulieren: Substanz P verstärkt, GABA dämpft. Bei GABA-Mangel verlierst du die Dämpfung und Substanz P hat freie Bahn. Noradrenalin ist ein klassischer Stressbotenstoff. Es wird aktiviert, wenn dein Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus wechselt. Bei echten Bedrohungen, aber auch bei chronischem Alltagsstress. Kurzzeitig ist das sinnvoll, aber chronisch erhöhtes Noradrenalin hat direkte Auswirkungen auf deinen Verdauungstrakt. Es erhöht die Darmdurchlässigkeit, es steigert die Empfindlichkeit der Schmerzrezeptoren in der Speiseröhre und es hemmt die Magenentleerung. Und wie hängt das mit GABA zusammen? Noradrenalin und GABA sind funktionale Gegenspieler. Noradrenalin fährt das System hoch, GABA fährt es runter. Chronisch erhöhtes Noradrenalin führt langfristig zu einer Downregulation der GABA-Rezeptoren. Das heißt, dein Körper macht sie buchstäblich unempfindlicher. Das ist ein Schutzmechanismus des Körpers, aber er funktioniert gegen dich. Du brauchst immer mehr GABA für die gleiche beruhigende Wirkung, produzierst aber nicht mehr davon. Du siehst das Muster. Alle vier Botenstoffe sind eng miteinander verflochten. GABA ist dabei der zentrale Balancepunkt. Wenn GABA aus dem Gleichgewicht gerät, geraten auch die anderen aus dem Gleichgewicht. Jetzt verbinden wir alles zu einem Gesamtbild und ich bin ziemlich sicher, dass du dich darin wiedererkennen wirst. Stell dir vor, eine stressige Lebensphase beginnt. Deadline, Familienprobleme, Schlafmangel, was auch immer. Dein Noradrenalin steigt, dein Cortisol steigt, dein GABA-System kommt unter Druck. Die Folge? Der Schließmuskel öffnet sich häufiger. Mehr Mageninhalt gelangt zurück in die Speiseröhre und bis in den Rachen. Gleichzeitig ist die Überempfindlichkeit erhöht, Substanz P wird aktiver, Glutamat ist aktiver, GABA ist leiser. Selbst winzige Mengen Rückfluss werden als intensiv unangenehm wahrgenommen. Jetzt kommen die Symptome: Heiserkeit, Räusperzwang, das Gefühl eines Kloßes im Hals, Schluckbeschwerden. Das erzeugt selbst Stress. Sorgen um die Gesundheit, soziale Einschränkungen, Schlafstörungen. Und dieser Stress senkt das GABA weiter. Der Kreis ist geschlossen. Mit jedem Durchgang durch diesen Kreis wird das System sensibler. Das Nervensystem lernt sozusagen die Überreaktion. Das ist kein psychisches Problem, sondern neurobiologische Realität. Das erklärt auch, warum reine Ernährungsumstellung oft nicht ausreicht. Die Ernährung ist wichtig, keine Frage. Aber wenn das Nervensystem in diesem Teufelskreis feststeckt, reagierst du auf immer mehr Lebensmittel, selbst wenn du die klassischen Trigger bereits gemieden hast. Du musst an der Wurzel ansetzen und die liegt im Nervensystem. Dein Darm als GABA-Fabrik. Jetzt kommt ein Aspekt, der viele überrascht. Der Großteil des GABAs in deinem Körper wird gar nicht im Gehirn produziert, sondern in deinem Darm von Bakterien. Bestimmte Bakterienstämme in deiner Darmflora besitzen ein Enzym namens Glutamat-Decarboxylase. Mit diesem Enzym wandeln sie die Aminosäure Glutamat in GABA um. Zu den wichtigsten GABA-Produzenten gehören verschiedene Lactobacillus-Stämme wie Lactobacillus plantarum und Lactobacillus brevis sowie Bifidobacterium-Stämme wie Bifidobacterium adolescentis und Bifidobacterium dentium. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie wirkt das GABA aus dem Darm auf das Gehirn, wenn es die Blut-Hirn-Schranke eigentlich nicht überwinden kann? Die Antwort ist über den Vagusnerv. Das GABA aus dem Darm aktiviert GABA-Rezeptoren im enterischen Nervensystem. Diese Signale werden dann über den Vagusnerv nach oben ans Gehirn weitergeleitet, ganz ohne dass das GABA selbst ins Blut muss. Das wurde in einer bemerkenswerten Studie gezeigt. Ein GABA-produzierender Lactobacillus-Stamm reduzierte Angst- und Stressverhalten bei Mäusen, aber nur solange der Vagusnerv intakt war. Bei Mäusen mit durchtrenntem Vagusnerv keine Wirkung. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass diese Kommunikation wirklich über den Vagusnerv läuft. Was bedeutet das für dich nun in der Praxis? Wenn dein Mikrobiom gestört ist durch Antibiotika, chronischen Stress, eine nährstoffarme Ernährung oder Darmerkrankungen, dann ist auch deine GABA-Fabrik gestört. Und das hat direkte Auswirkungen auf deinen Schließmuskel, deine Schmerzwahrnehmung und dein Stressniveau. Der Darm und das Nervensystem sind keine getrennten Systeme. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Was kannst du tun? Kommen wir nun zum praktischen Teil. Ich werde dir jetzt die wichtigsten Ansätze vorstellen. Keine übervolle Liste, sondern eine strukturierte Prioritätenliste. Erstens, GABA-produzierende Probiotika. Das ist wahrscheinlich die wirksamste Intervention, die du angehen kannst, indem du gezielt GABA-produzierende Bakterienstämme supplementierst, stärkst du die GABA-Produktion direkt an der Quelle. Wichtig dabei: Nicht alle Probiotika produzieren GABA. Achte auf spezifische Stämme. Besonders gut untersucht sind Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus rhamnosus und Bifidobacterium dentium. Diese Stämme wurden in Studien direkt mit GABA-Produktion und Reduktion von Stresssymptomen sowie viszeraler Hypersensibilität in Verbindung gebracht. Nimm Probiotika am besten zu oder direkt nach einer Mahlzeit. Plane mindestens 8 bis 12 Wochen ein, um erste Effekte zu sehen. Mikrobiomveränderungen brauchen Zeit und vor allem such dir professionelle Hilfe. Ein Eingriff in die Darmflora kann immer auch im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Zweitens, die wichtigsten Kofaktoren. Dein Körper produziert GABA selbst, aber er braucht dafür bestimmte Nährstoffe. Vitamin B6, am besten in der aktiven Form, ist der wichtigste Kofaktor für die GABA-Synthese. Fehlt B6, kann dein Körper GABA nicht ausreichend herstellen. Magnesium ist ebenso essentiell. Es aktiviert GABA-Rezeptoren und wirkt selbstberuhigend auf das Nervensystem. Bei Magnesiummangel funktionieren die GABA-Rezeptoren schlechter, Selbst wenn GABA vorhanden ist, kann es seine Wirkung nicht voll entfalten. Gut verträgliche Formen sind Magnesiumglycinat oder Magnesiumbisglycinat. L-Theanin, eine Aminosäure aus grünem Tee, erhöht nachweislich die GABA-Spiegel im Gehirn. Als Supplement kann es gezielt eingesetzt werden, besonders in stressreichen Phasen. Drittens, Lebensstilmaßnahmen, die nachweislich GABA beeinflussen. Hier gibt es erfreulicherweise sehr klare Daten. Yoga erhöht nachweislich den GABA-Spiegel im Gehirn. Eine Studie zeigte einen Anstieg um bis zu 27% nach einer 60-minütigen Einheit. Besonders sanfte Formen wie Yin-Yoga oder restauratives Yoga sind ideal. Atemübungen mit verlängerter Ausatmung aktivieren den Parasympathikus und das fördert direkt die GABA-Freisetzung. Die 4-7-8-Atmung ist ein einfacher Einstieg. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. 5 bis 10 Minuten täglich können bereits einen Unterschied machen. Achtung! Sollte dein Nervensystem sehr überreizt sein, dann versuch die Haltephase einfach rauszulassen. Meditation hat in Studien ebenfalls nachweisbare Effekte auf den GABA-Spiegel gezeigt. Schon 8 Wochen täglicher Praxis von 10 bis 20 Minuten zeigen messbare Veränderungen. Und Schlaf. Ich weiß, das klingt trivial, aber GABA ist direkt für den Tiefschlaf verantwortlich. Schlechter Schlaf senkt GABA, niedriger GABA-Spiegel verschlechtert den Schlaf. Das ist ein weiterer Teufelskreis, den du aktiv durchbrechen musst. 7 bis 9 Stunden, feste Zeiten, ein kühles und dunkles Schlafzimmer. Das ist keine Kür, das ist die Grundlage. Was du vermeiden solltest. Alkohol aktiviert kurzfristig GABA-Rezeptoren, deshalb fühlt er sich anfangs entspannend an. Langfristig führt er aber zur Downregulation des Systems. Dein Körper macht die Rezeptoren unempfindlicher. Nach regelmäßigem Alkoholkonsum ist das GABA-System für Tage gestört. Chronischer Schlafentzug und dauerhafter Stress ohne ausreichende Erholungsphasen sind die stärksten GABA-Hemmer überhaupt. Und Zucker sowie hochverarbeitete Kohlenhydrate erzeugen eine Blutzuckerachterbahn, die das Nervensystem zusätzlich unter Stress setzt und gleichzeitig das Mikrobiom schädigt. Ich möchte das Wichtigste noch einmal zusammenfassen. GABA ist viel mehr als ein Beruhigungsstoff. Es ist eine zentrale Regulationsstelle in einem Netzwerk, das deine Schließmuskelfunktion, deine Schmerzwahrnehmung, dein Stressniveau und deine Darmgesundheit miteinander verbindet. Und es arbeitet ständig zusammen mit Serotonin, das deine Darmmotilität steuert, mit Glutamat als seinem Gegenspieler in Erregungsgeschehen, mit der Substanz P als Schmerzverstärker und mit Noradrenalin als Stressverstärker. Wenn dieses System aus dem Gleichgewicht gerät, oft durch eine Kombination aus chronischem Stress, einem gestörten Mikrobiom und unzureichender Nährstoffversorgung, dann entstehen genau die Muster, die so viele LPR-Betroffene beschreiben. Symptome, die nicht zur Menge des Rückflusses passen, starke Verschlechterung unter Stress, Überreaktion auf fast alles. Das Gute daran, du bist diesem System nicht ausgeliefert. Du kannst aktiv daran arbeiten, über das Mikrobiom, über gezielte Nährstoffe, über Bewegung, über Atemübungen und Schlaf. Das ist kein esoterischer Ratschlag, sondern Ansätze, die neurobiologisch fundiert sind. Reflux ist eben kein rein mechanisches Problem. Es ist ein Problem des gesamten Körpersystems und wer das versteht, hat eine viel größere Hebelwirkung für echte nachhaltige Besserung. Wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, findest du in meinem Mitgliederbereich dazu detaillierte Protokolle, welche Probiotikastämme wirklich GABA produzieren, konkrete Dosierungsempfehlungen für die beschriebenen Nährstoffe und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für verschiedene Ausgangssituationen. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.